Ihr lieben Geschwister, wir wollen heute Morgen in unserer Reihe die Wege Jesu, Johannes Kapitel 6, das Johannes Evangelium Kapitel 6 aufschlagen. Wir befinden uns hier mit drin in der Betrachtung seiner Verkündigung. Die Wege Jesu wollen wir mitgehen, wir wollen rausfinden, was hat er vom Vater für einen Auftrag gehabt? Was sollte er weitergeben? Wie sah seine Verkündigung aus? Sie ist der Maßstab für unsere Verkündigung, für unser Zeugnis. Und heute finden wir eine Predigt vor in Johannes 6, die, das darf ich euch zur Einleitung sagen, so entstanden ist. Sie wurde gehalten an einem Ort und zwar Vers 59 lesen wir das von Johannes Evangelium Kapitel 6 in der Synagoge von Kapernaum. Die ist westlich gelegen vom See Genezareth aus betrachtet an der Westseite. Aber die Ursache für diese Verkündigung, die hat schon viel früher begonnen. An der Ostseite des See Genezareth in der Region Bethsaida kam eine riesige Menschenmenge zusammen und die hatte Herr Jesus also gespeist. 5000 Männer allein waren es. Davon berichtet Kapitel 6, die Speisung der 5000. Und diese Menschen haben das Brot gegessen. Und nun habe sie gedacht, ja, das Brot schmeckt gut, wir wollen ihn zum König machen, damit er über uns regiert. Das steht in Vers 15. Und der Herr Jesus zieht sich zurück und er kehrt zurück auf die Westseite des See Genezareths. Und nun verfolgen sie ihn, sie suchen ihn auf und reden mit ihm. Und diese Gemeinschaft, dieses Rede zieht sich hinein bis in die Synagoge von Kapernaum, wo der Herr Jesus dann auch mit ihnen gesprochen hat. Und gerade diese Speisung zum Anlass nimmt, um ihnen einiges auch zu erklären und verständlich zu machen, die sie ganz einfach für sich dachte: Oh, dieses Brot schmeckt gut, solch ein Brot wollen wir jeden Tag haben. Also das ist der Hintergrund von dieser Predigt, die wir in Johannes Kapitel 6 auch erklärt oder geschildert bekommen. Und jetzt lese ich uns den Text vor, den ich uns lesen möchte. Ich lese nicht das ganze Kapitel vor, das wäre viel zu lange. Aber ich lese uns ab Vers 25 vor. Und habe dann zwei, drei kleinere Passagen, die ich mit uns da auch lesen möchte. Also, wenn ihr es mit aufschlagen wollt, Johannes Evangelium, Kapitel 6, ab Vers 25. Und von der Zeit her befinden wir so am Ende des zweiten Jahres seines Dienstes. Also mittendrin neigt sich langsam schon dem Ende zu. Das Ganze findet, wie gesagt, in der Synagoge von Kapernaum statt. Also, jetzt sind wir noch außerhalb von dieser Synagoge bei diesem Vers 25. Ich lese ihn uns mal vor. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, die nun auch ihn gesucht haben, die von den Brote satt geworden sind und die ihn gerne zum König gemacht hätte, sprachen sie zu ihm: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und dann lesen wir noch den 35. Vers. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Und dann lesen wir noch Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und dann noch Vers 47 bis 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Bis hierhin möchte ich uns den Text vorlesen und am Anfang noch mit uns kurz beten, und dann können wir auch wieder die Fensterkippe schließen. Wir müssen sie nicht schließen, man kann sie auch dann gekippt lassen. Aber jetzt bete ich zuallererst mit uns. O Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Verkündigung. Wenn du nicht gesprochen hättest, gäbe es keine Erlösung. Denn durch dein Wort und durch deinen Geist geschieht Erlösung. Nun, Herr, bitte wir dich, dass du heute mit uns redest und dass du uns diese Worte der Predigt, die du den Menschen damals in der Synagoge von Kapernaum gehalten hast, verständlich machst, erklärst, sie in unser eigenes Herz hineinlegst. Wir wollen dir danken, dass wir dir vertrauen dürfen, deinem Werk durch dein Wort und durch deinen Geist. Amen. Das sechste Kapitel im Johannesevangelium ist so lange, dass manchmal, wenn man es liest, am Ende dieses Kapitels man gar nicht mehr weiß, wo man angefangen hat und was überhaupt auch nun am Anfang stand. Von daher ist mir das heute ganz arg wichtig, dass ihr den Zusammenhang von dieser Predigt in der Synagoge von Kapernaum verstehen könnt. Die Menschen, mit denen er da gesprochen hat, sind zum großen Teil Landwirte, Bauern gewesen. Menschen, die nicht irgendwo studiert haben. Wir würden heute vielleicht sagen, es waren Menschen, die hauptsächlich draußen in der Natur lebten, ihre Früchte angebaut haben, Weizen und was auch immer sie eben auch geerntet haben. Sie haben Vieh gehabt und es war ihre Welt, in der sie gelebt haben. So müssen wir uns das vorstellen. Jesus Christus hat mit Menschen zu tun gehabt, immer wieder hauptsächlich, die mitten im Leben standen. Nicht also quasi da irgendwelche Abschlüsse hatte an der Universität, sondern die ganz einfach ihren Lebensunterhalt verdient habe mit harter Arbeit. Nicht, dass die Rabbiner nicht auch hart gearbeitet haben, das will ich damit gar nicht sagen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen ist die Verkündigung, die er ihnen auch gibt, und die Worte, die er wählt, es sind ganz einfache Worte. Sie sind wirklich gut zu verstehen. Und die wollen wir uns heute betrachten, diese Worte, diese Predigt. Natürlich können wir nicht alles miteinander betrachten. Wir wollen uns drei Dinge dabei herausgreifen, die der Herr Jesus Christus auch ihnen aufs Herz legen wollte und ihnen mitgeben wollte. Und das allererste bei dieser Botschaft, das finden wir in Vers 27. Jetzt, bevor ich ihn vorlese, möchte ich noch einmal so euch das nahe bringen. Vor sich sind Menschen, die, jetzt will ich es mal mit unseren Worten sagen, die haben etwas Wunderbares gegessen. Und die haben nun den Eindruck gehabt, also wer so gut kochen kann, da möchte man jeden Tag essen. Das ist verständlich. Also wir gehen ja auch gerne gut essen. Wir haben gerne, wenn wir heute Mittag essen, was Gutes auf dem Tisch stehen. Wir freuen uns ja nicht, wenn das Essen nicht schmeckt, sondern wir lieben es, wenn unser Essen ein gutes Essen ist. Und die Menschen, die draußen auf dem Land arbeiten und eben auch ihre Felder bestellen, das sind auch die, die ihre eigene Speise mögen und mit Freude essen. Und mitten hinein eben in diese Welt, in der sie leben, sagt er nun Folgendes. Vers 27. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Wirket nicht. Also das hört sich für einen arbeitenden Menschen merkwürdig an. Arbeite nicht, wirke nicht, streng dich nicht an. Das kann man in den ganz falschen Hals kriegen. Deswegen möchte ich das gerne am Anfang erklären. Es geht dem Herrn Jesus Christus gar nicht darum, dass er den Menschen, die hier auch vor ihm sitzen, sagen möchte, geht nicht mehr aufs Feld, hütet nicht mehr eure Schafe, melkt sie nicht mehr und trinkt nicht mehr ihre Milch, pflanzt nicht mehr eure Weinberge an, schaut nicht mehr nach eure Felder und erntet nicht mehr. Darum geht es ihm gar nicht. Aber eines, das ist ihm dabei ganz arg wichtig, ihnen das so provokant zu sagen, um ihnen zu erklären, es gibt etwas, für das ihr wirken sollt, was ihr vielleicht bisher noch gar nicht so im Auge hattet oder auf dem Herzen liegen hattet. Also für den israelitischen Bürger damals, der in seiner Landwirtschaft tätig war, war die Arbeit das Leben. In der Sommerzeit, jetzt bei uns hier, sieht man es, dass bis in die Nacht hinein, 10 Uhr, 11 Uhr, die Landwirte noch auf den Feldern fahren. Und so ist es natürlich auch in Israel gewesen, wenngleich da diese Zeiten noch einmal wegen der Sonnenuntergangszeit und Sonnenaufgangszeit noch mal ein bisschen anders ist. Aber das Leben bestand in der Arbeit, also in dem, was man hier auf dieser Welt tut, wofür man dann eben auch Speise kaufen konnte und essen und trinken konnte. Das ist das, was sie besonders bewegt hat. Und natürlich ist das bis zum heutigen Tag gar nicht anders. Alle, die wir hier sitzen, wir müssen arbeiten, um unser Geld zu verdienen. Und selbst wenn jetzt jemand schon älter ist, dann lebt er von dem, was er in die Rentenkasse eingezahlt hat und bekommt von daher seine Rente bezahlt. Das heißt also, Arbeit und das Leben in dieser Welt, das ist das Normale. Das ist das, was unseren Alltag von Montag früher bis Samstag, heute bloß noch bis Freitag, auch beschäftigt, was uns eben auch bewegt und worüber wir uns ganz viele Gedanken machen. Und in diese Welt bricht der Herr Jesus Christus jetzt ein und sagt diesen Bauern, diesen Landwirten, und das sage ich jetzt mit Hochachtung, weil ich den Beruf liebe, also in diese Welt bricht er ein und sagt ihnen, jetzt passe mal auf, neben all dem vieler, was du schaffst, dass du das Eigentliche nicht aus den Augen verlierst. Wirket nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. Die Speise, die vergänglich ist, das ist eben für uns heute das Stück Fleisch, das Steak, Pommes frites, Spätzle, Reis, also was immer ihr auch gerne esst, Gemüse, ganz egal, Obst, es ist ganz egal. Das ist das, was, es ist vergänglich. Also es ist nicht ewig. Ich glaube nicht, dass das etwas Neues für euch ist, wenn ich das euch sage. Aber natürlich trotzdem ist unser ganzes Denken oft dahin ausgerichtet. Unser Leben, unsere Ernährung, unsere Kleidung, unsere Sicherheit, unser Besitz. Daraufhin ist unser ganzes Leben oft ausgerichtet. Und die Menschen, die der Herr Jesus dort in der Synagoge in Kapernaum vor sich hatte, für die war es genauso. Und wenn wir heute hier sitzen, für uns ist es auch so. Und jetzt kommt dieser Einbruch von dem Herrn Jesus Christus. Dieser Einbruch, der bei uns ja auch so notwendig ist. Dieses Rede von der Ewigkeit. Ewigkeit? Das sagt mir nichts. So hat vielleicht der eine oder andere damals darauf reagiert. Ewiges Leben? Was soll das sein? Ich kenne doch nur das Heute. Ich kenne meine Vergangenheit und da habe ich schon manches vergessen. Aber ewiges Leben? Ja, was ist das? Was meint der Herr Jesus Christus überhaupt damit, wenn er das sagt? Ist es denkbar, ist es möglich, dass das, wofür alle leben in dieser Welt, was alle ganz besonders auf dem Herzen liegen habe und wo die allermeisten gar nicht darüber hinausdenken, dass das Allerwenigste ist von unserem Leben? Der kleinste Teil unseres Lebens, und dafür machen wir uns am allermeisten Gedanken. Wirke, schaffe, heute, morgen, in der vergangenen Woche, was du getan hast. Du schaffst, du wirkst, du denkst, du machst dir Sorge darüber. Aber es ist der allerkleinste Teil deines Lebens. Und der allergrößte und der allerlängste Teil deines Lebens liegt noch vor dir. Und jetzt redet der Herr Jesus hinein in diese Welt von diesen Menschen, die schaffen, um essen zu können, die ihre eigenen Produkte verzehren. Und er sagt ihnen, weißt du, alles, was du isst, es vergeht. Wenn du nur daran denkst, wenn du nur dafür schaffst, bist du verloren. Also, da packt er sie, da packt er uns heute. Es ist eine ganz einfache Angelegenheit. Unsere Gedanken, die wir in der vergangenen Woche gehabt haben, wenn wir sie summieren, wenn wir also einen Strich drunter ziehen und sie zusammenrechnen und dann uns überlegen, wie viele von den Gedanken habe ich also gehabt, die unter diese Kategorie Vergängliches fallen. Ich habe mir Gedanken gemacht darüber, was ich anziehe, was ich esse, was ich trinke, was ich tue, wie der Tag auch vorübergeht, was ich mir kaufen kann. Vergängliches. Dafür habe ich mich angestrengt, da habe ich meine Kraft eingesetzt. Und dann die nächste Frage, wie viel Gedanken habe ich mir gemacht über die Ewigkeit, über das ewige Leben? Also das könnt ihr jetzt nur für euch selber beantworten. Das könnt ihr nur für euch selber, jeder für sich, da auch sich selbst eine Antwort geben. Aber wenn es jetzt so wäre, dass also unser ganzes Herz beschäftigt wäre mit dem, was vergeht und gar nicht viel Platz ist für das, was ewig ist und was unvergänglich ist, das muss ich euch ja gar nicht sagen, dann wäre es so, dass wir ganz falsch denken und leben würden. Das ist dieser Anstoß, den der Herr Jesus Christus diesen Menschen mit auf den Weg gibt, die im Schweiße ihres Angesichtes von morgens früh, wenn das Licht aufgegangen ist, bis hinein in den Abend, wenn die also Sonne untergegangen ist, gearbeitet haben. Und das ist das, wo er ihnen sagt, du hast eine Verantwortung, du hast eine Verantwortung. Dein Leben ist nicht nur Essen und Trinken und Arbeiten und Kleidung und Besitz und Reise und Sonstiges, was sonst alles noch mal vielleicht auch aufzählen könnte. Es ist mehr. Und du stehst gegenüber dem lebendigen Gott in einer Verantwortung. Dieses wirket nicht beinhaltet ja auch wirke. Du hast eine Verantwortung. Wirke für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. Was der Mensch heute ganz allgemein, aber auch wir hier, immer wieder ganz leicht vergessen können oder uns gar nicht so es auf dem Herzen liegt, wenn wir morgens uns erheben und aus dem Bett steigen. Das ist das, was am Anfang im allerersten Kapitel im ersten Mosebuch auch zu finden ist und was wir da nachlesen können. Da ist es ja geschildert und manche von euch kennen den Vers sogar auswendig. Ich lese ihn euch jetzt vor. Da heißt es in Kapitel 1 vom ersten Mosebuch 26 und 27 und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Das heißt ja nichts anderes, dass ich mein Leben von Gott habe. Und sein Geschöpf bin. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer. Oh, da ist ein Auftrag sogar da. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Also das ist bei jedem Menschen so. Das ist nicht nur bei Adam und Eva so gewesen, sondern das gilt für jeden einzelnen Menschen, dass er in einer Verantwortung vor Gott steht, weil Gott ihn geschaffen und ihm dieses Leben gegeben hat. Und kein einziger Mensch wird am Ende sagen können, mit Gott habe ich nichts zu tun, ich glaube gar nicht an ihn und damit ist er weg. Sondern wir werden vor Gott stehen. Wir werden uns vor ihm verantworten müssen. Und dann ist die Frage, die haben wir nur gewirkt für das, was vergeht? Oder haben wir auch unsere Verantwortung wahrgenommen für das, was das ewige Leben betrifft? Wir haben eine Verantwortung für unser Heil. Wir haben eine Verantwortung für unser ewiges Leben. Spurgeon, den ihr alle kennt vom Namen her, und manche haben auch Andachtsbücher und Predigte von ihm schon gelesen, der wurde verschumpft oft. Und es wurde ihm gesagt, was du über die Verantwortung des Menschen sagst, das ist also viel zu viel. Und damit haben sie dann gemeint, alles Gnade, Verantwortung, darüber müssen wir gar nicht reden. Oh doch, doch, doch. Ja, Jesus hat es ja auch getan. Matthäus 11 sagt er, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ist das nicht eine Verantwortung? Komm, du stehst in der Verantwortung. Du kannst nicht zu mir sagen, ich kann ja gar nicht. Deswegen muss ich auch gar nicht mich bemühen, mich auch gar nicht anstrengen. Deswegen ist es völlig egal, ob ich die Bibel aufschlage oder sie nicht aufschlage, ob ich sie lese oder nicht lese. Es ist völlig egal, ob ich in die Gemeinde gehe oder nicht gehe. Ich kann doch sowieso nichts machen. Ich bin doch verloren. Es ist wahr, dass du verloren bist. Aber das enthebt dich nicht deiner Verantwortung. Und der Herr Jesus sagt auch nicht zu denen, mit denen er spricht, du musst gar nicht zu mir kommen. Ist gar nicht notwendig. Das geht ja heute so weit zum Teil, dass manche Pfarrer oder Priester dann auch sagen, du musst ja nicht einmal glauben, weil der Herr Jesus Christus am Kreuz die ganze Welt erlöst hat. Und es ist völlig egal, wie du lebst. Es ist völlig egal, ob du glaubst. Es ist völlig egal, ob du meinem Wort vertraust. Es ist völlig egal, ob du die Gemeinschaft der Kinder Gottes aufsuchst. Getauft, damit ist alles erledigt und dann kommst du in den Himmel und die Himmelsglocke läutet. Was für eine Lüge. Wir haben eine Verantwortung. Klopft an, so wird euch aufgetan. Suchet, so werdet ihr finden. Bittet, so wird euch gegeben. Ich möchte das mal versuchen, zuallererst diese Verantwortung etwas aufzuzeigen für alle die, die noch gar nicht den Herrn Jesus Christus kennen. Was kann denn jemand tun, der den Herrn Jesus Christus noch gar nicht kennt? Was hat er denn für eine Verantwortung? Wie ist es überhaupt möglich, dass er etwas tut? Nun, er kann zum Beispiel überall, wo dieses Licht Gottes leuchtet, wo Gott auch nun sein Wort verkündigen lässt, wo es aufgeschlagen wird, hinkommen. Das ist etwas, was man tun kann. Solange du gehen kannst, solange du in der Lage bist, diese Kraft zu haben, von dir aus den Weg auf dich zu nehmen, dorthin zu gehen, wo Gottes Wort gelesen und verkündigt wird und ausgelegt wird, gehe dahin. Oder viele haben eine Bibel, zu Hause lesen sie aber gar nicht. Ich meine jetzt, nicht wiedergeboren. Ich meine nicht einmal jetzt die wiedergeboren sind, da kommt es manchmal leider auch vor. Aber die nicht wiedergeboren sind. Kannst du nicht deine Bibel, die du hast, in die Hand nehmen und sie lesen? Und dann den Herrn Jesus bitte, Herr Jesus, ich weiß zwar, dass mir das alles gar nicht viel zu sagen hat und dass ich mich ungeheuer schwer damit tue, aber hilf mir doch und öffne mir die Augen, dass ich die Wunder in deinem Gesetz sehen kann. Das ist zum Beispiel eine Bitte, die hat der Psalmist als jemand ausgesprochen, der den Herrn schon kannte. Kannst du das nicht tun? Kannst du nicht für dich in der Bibel lesen? Hast du nicht die Kraft dazu, dass du deine Bibel in die Hand nehmen kannst? Versagt deine Muskelkraft, um dieses Buch in die Hand zu nehmen und es zu lesen? Du hast eine Verantwortung. Wenn du keine Bibel hättest, wenn du in einem Land leben würdest, wo es das Wort Gottes gar nicht gibt, dann wäre das nochmal was ganz anderes. Es würde dich deiner Verantwortung auch nicht entheben, aber es wäre nochmal ein ganz anderer Umstand. Aber wenn du durch die Woche gehst und für alles wirkst, was vergänglich ist und dir keine Mühe machst, für die Dinge, die ewig sind und die mit deinem ewigen Leben zu tun haben, woher willst du denn überhaupt Hoffnung bekommen, dass du einmal bei dem Herrn Jesus Christus sein wirst? Wir haben eine Verantwortung. Als der Paulus nun mit den Geschwistern in Philippi spricht, sagt er, wirket euer Heil aus in Furcht und Zittern. Und da spricht er nun zu Kindern Gottes. Das ist wirklich etwas, was Kinder Gottes gilt. Dieses Auswirken bezieht sich auf etwas, was schon da ist. Der Herr hat dir schon Gnade gegeben. Und weil du Gnade erhalten hast, lass diese Gnade weiter in deinem Herzen wirken. Versäume sie nicht. Eine Verantwortung. Ich kann den Herrn anrufen und kann ihn bitten, dass er sich über mich erbarmt. Kannst du das nicht? Bist du nicht in der Lage dazu, das zu beten? Herr, erbarme dich über mich, elenden Sünder. Du wirst nicht am Ende sagen können, ich habe die Worte nicht verstanden. Du wirst nicht sagen können, das ist mir zu schwer gewesen, ich habe nicht die Kraft gehabt. Sondern du wirst am Ende sagen müssen, wenn du es nicht getan hast, ich wollte es nicht. Ich wollte für mich weiter so leben, wie ich immer gelebt habe. Ich wollte es so denken, wie ich immer gedacht habe. Ich wollte es so handeln und Entscheidungen treffen, wie ich sie immer getroffen habe. Wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung, an Dinge zu denken, die mit der Herrlichkeit, mit der Ewigkeit zu tun haben. Darf ich das noch ganz kurz, ich werde eh nicht mit den drei Punkten fertig werden, aber es ist gar nicht so schlimm. Aber darf ich das ganz kurz noch ausführen für jetzt Kinder Gottes? Kinder Gottes haben eine Verantwortung, was ihr Heil betrifft oder auch was ihr Wachstum in diesem Heil betrifft. Manches Mal ist das ganz einfach zu verstehen. Jeder von uns weiß es eigentlich im Grunde selber, was er tun müsste noch mehr und wo er weiter noch wachsen müsste. Es sind ja nicht unbekannte Dinge. Eine Verantwortung für das Gebet. Wir haben eine Verantwortung für das Gebet. Bittet, so wird euch gegeben. Und das ist etwas, wo wir ernst nehmen sollen für unser eigenes Leben, wo wir begreifen müssen, dass wir uns da nicht also davon stehlen können und sagen können, ach ja, ich habe keine Zeit für das Gebet, denn ich muss ja schaffen. Das ist gerade das, was er hier ja sagt, denn die dauernd schaffen. Er sagt, also ihr schafft die ganze Zeit. Hört mal auf zu schaffen und schafft für die Dinge, die also ihr wirklich auch bisher ganz vergessen habt. Das ist das, was er ja hier erklärt. Ne? Wirket nicht nur für das Vergängliche. Wie viel Zeit nehmen wir uns für das Gebet? Wie viel Zeit nehmen wir uns für die Bibel, sie zu lesen und darüber nachzudenken? Es ist so merkwürdig, dass wir für Dinge der Welt Zeit haben und uns Gedanken machen können und ganz viel uns auch Sorge können. Jetzt haben wir so viele Umstände in der Gesellschaft, wo man fortwährend darüber nachdenkt. Aber wenn es dann darum geht, die Bibel aufzuschlagen, ja, da reicht es eigentlich, vielleicht manchmal nur eine Andacht zu lesen. Und den Abschnitt, den man gelesen hat, gar nicht die Wörter nachzuschauen. Man muss es nicht näher verstehen. Das ist eigentlich falsch gedacht. Das ist verantwortungslos gegenüber dem eigenen Herzen, weil nun gerade dieses Wort, was der Herr uns gegeben hat, das darf ich euch mal auch lesen, weil ich es eben gerade selber im Psalm 19 lese. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Wenn du in dieser vergangenen Woche gejammert hast, oh, wie schrecklich ist dieses Leben in dieser Welt und was alles passiert und was ist das alles für eine große Not, dann vermag es durchaus auch sein, dass der Herr Jesus dir jetzt sagt, du, ich habe dir Freude bereitet, die hättest du haben können, aber du hast nicht zugegriffen. Also, das Gesetz des Herrn, es erquickt die Seele, es erfreut das Herz, es erleuchtet die Augen. Sag nicht zum Herrn, o Herr, warum erfreust du mich nicht? Warum lässt du nicht mein Leben eines sein, wo ich froh sein kann? Und zugleich wendest du dich ab, wenn er dich halten möchte, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Wirklich mit dir Gemeinschaft zu haben, wirklich mit dir zu reden. Es ist doch gar nicht verwunderlich, dass wir uns nicht freuen können, dass die irdischen und weltlichen Dinge für uns viel wichtiger sind und das Reich Gottes für uns gar nicht so große Bedeutung hat, wenn wir uns für dieses Reich Gottes gar nicht so viel Zeit nehmen. Wir sind manchmal, was jetzt auf uns zukommt, auch was Gesellschaft und Regierung und Entscheidungen betrifft, empfindsam. Oh, wie schrecklich, wenn dieses und jenes passiert. Und zugleich erwarten wir von den Missionaren, die wir aussenden, dass sie bereit sind, ihr Leben dem Herrn Jesus auf dem Altar hinzulegen und vielleicht töten sich zu lassen, ins Gefängnis zu gehen. Das kann doch nicht möglich sein, dass wir als Gemeinde Jesu jetzt, wo wir langsam hingeführt werden in eine Zeit hinein, wo es für uns ein bisschen ernster und anstrengender wird, schon jetzt sage, das ist unmöglich. Und zugleich, wenn Missionare ausgesandt werden, dann tun wir sie mit Freude aussenden und erwarten, dass sie ihr Leben hingeben. Versteht ihr, was ich meine? Der Herr Jesus hat sich diesem Volk verweigert. Sie wollte ihn zum König machen. Aber was wollte das Volk? Ich sage es euch, was sie wollte. Wenn du uns regierst, geht es uns gut. So wie wir jetzt gegessen haben, werden wir dann immer essen. Hat der Herr Jesus seine Apostel so geführt, dass sie ein schönes Leben hatte? Und dass sie keine Not, kein Leid, keine Schwierigkeit hatte. Und sie alle sind mit 100 Jahren gestorben. Nein. Nein. Er hat sie ins Gefängnis gebracht. Der Paulus sagt, ich bin ein Gefangener des Herrn. Er hat sie foltern lassen. Er hat sie in große Verachtung gebracht, dass der Paulus sagt, wir sind wie das Auskehricht der Welt. Aber sie haben von dieser Speise, die zum ewigen Leben hinein auch quasi quillt und wo ewiges Leben auch drin ist, von Jesus Christus, von ihm haben sie sich genährt und haben dann gesagt, er hat für mich gelitten.
Warum sollte ich jetzt beim kleinsten Leid, wenn ich für ihn leiden muss, aufschreie und sage, es darf nicht sein, dass ich leide, es darf nicht sein, dass ich also das ertrage, ich gehe.
Also, dann würden alle Missionare zurückkommen. Oh, Missionsarbeit ist so anstrengend, die Menschen, die lieben uns gar nicht. Die schlagen uns, die verfolgen uns. Also das geht nicht. Wir sind wieder zurückgekommen. So kann man nicht leben. Wir sind geflohen. Würden wir sie mit Freude in unsere Gemeinde aufnehmen und ihnen sagen, na, natürlich können wir das verstehen. Das darf man auch nicht von einem Missionar erwarten. Zeige ihm, wie viel er für mich leiden muss. Wer hat das bekommen als Botschaft? Der Ananias. Er sollte es dem Paulus zeigen. Erwarten wir ein schönes Leben? Was erwarten wir? Wollen wir Jesus folgen? Wollen wir in seiner Fußstapfen gehen? Oder wollen wir ihn nur noch zum König machen, damit wir es gut haben? Das wollte das Volk, welche diese Brote gegessen haben. Sie hätte ihn gerne ergriffen, mit Gewalt ihn zum König gemacht. Deswegen hat er sich ihnen entzogen. Er wird sich uns auch entziehen, wenn wir ihn nur verwenden wollen für unsere irdischen Wünsche und Ziele, die wir haben. Wirke. Verantwortung. Ich muss noch eine Sache hier hinzufügen, wo wir als Verantwortung haben. Und das ist, dass wir dieses Werk, dieses Erlösungswerk studieren. Und ich meine jetzt damit, dass wir die Evangelien lesen und was Jesus für uns getan hat, seine Predigte, seine Werke, seine Lehre uns im Herzen, also wirklich auch studiere, es aufnehme und darüber nachdenke. Wir können nicht wie Jesus werden, wenn wir nicht das Herz von dem Herrn Jesus haben. Wir können nicht denken wie der Herr Jesus, wenn wir nun auch mehr von dem Gedankengut der Welt geprägt werden. Einmal sind Leute zu dem Herrn Jesus gekommen und die haben gesagt, der Herodes verfolgt dich, also der jagt nach dir. Und der Herr Jesus hat gesagt, ich gehe meinen Weg, heute und morgen und übermorgen. Also müssen wir Angst haben vor irgendwelchen Regierungen, ob sie grün, rot, gelb oder blau sind, das ist ja ganz egal. Wir müssen uns doch nicht fürchten. Wir haben doch einen Weg, der für uns vom Herrn Jesus Christus selber bereitet wird, auf dem wir gehen können. Wir haben doch keinen Grund, Angst zu haben. Was weißt du über den Herrn Jesus Christus, wenn jemand zu dir kommen würde und dir die Frage stellen würde, sagen würde, es ist doch gar nicht notwendig, dass der Herr Jesus zugleich wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Also an das eine glaube ich schon, dass er wahrer Gott ist, aber dass er wahrer Mensch ist, an das glaube ich nicht. Oder er kommt zu dir und sagt, ich glaube daran, dass er wahrer Mensch ist, aber nicht wahrer Gott ist. Ja, darüber wurde in den ersten 3, 4 Jahrhunderten der Kirchengeschichte gestritten. Und es gab Menschen, die Jesus Christus so sehr liebte, so sehr ein Verlangen nach dem ewigen Leben hatte, dass sie darum rangen. Beides ist richtig. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Nur als Gott konnte er in diesen 3 Stunden der Finsternis wirklich auch die Sünde, Schuld von uns, von seinen Kindern, alle, die der Vater ihm gegeben hat, tragen. Und nur als wahrer Mensch konnte er für uns Stellvertreter sein. Und hoher Priester. Aber das muss einen erst mal bewegen, interessieren.
Dazu fordert der Herr Jesus hier auf. Wirke nicht nur für diese vergängliche Dinge und weiß die nicht nur auswendig und dass du darüber Bescheid weißt. Was ist Sühnung? Was geschah eigentlich, als der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben ist? Viele bleiben bei dem stehen. Ach ja, er hat gelitten. Er ist von den Soldaten und ist von den ganzen Römern und ist von den hohen Priestern und so weiter geschlagen worden. Das ist das eigentlich. Ne? Schönes Beispiel. Was wissen wir vom Kreuz? Das Wort vom Kreuz, es ist eine Kraft, unsere Kraft. Aber wenn wir vom Wort des Kreuzes nichts wissen, wenn wir unsere Verantwortung, was das Erlösungswerk Jesu Christi betrifft, es kennenzulernen, nicht wirklich wahrnehmen, dann werden wir Christen sein, die, wenn wir wiedergeboren sind, erlöst sind, aber nicht erlöst ausschauen. Weil wir wissen ja gar nicht, was diese Erlösung bedeutet. Ganz viele Babychristen, so wie der Paulus im 1. Korintherbrief es ihnen erklärt hat, er hat ihnen gesagt, ich wollte euch Fleisch zum Essen geben, aber ich konnte es nicht. Ihr seid nicht in der Lage gewesen, es zu verdauen. Ich musste euch Milch geben, wie einem Baby, weil ihr nicht die gute Kost konntet ihr noch gar nicht vertragen. Manch einer ist nicht in der Lage, sich zu konzentrieren, über biblische Dinge nachzudenken, für sich selber nicht in der Bibel lese oder auch in einer Predigt oder Bibelstunde. Es braucht ganz viel, darf ich das mal sagen, an Disziplin, an Arbeit, an Verantwortung, innerhalb von einer Bibelstunde oder von einem Gottesdienst das Wort Gottes aufzunehmen. Und wenn ich das nicht als etwas sehe, wo ich Verantwortung dafür habe, kann es sein, dass ich mich nicht darauf vorbereite, dass ich nicht dafür bete, dass ich nicht am Herrn es hinlege und sage, Herr Jesus, du weißt, dass meine Gedanken abschweifen, du weißt, dass ich müde bin, du weißt, dass ich nicht so gut in der Lage bin, mich zu konzentrieren, ich brauche deine Hilfe. Hilf mir, ruhig sitzen zu bleiben. Hilf mir jetzt nicht, auf meinen Nachbar links oder rechts, ob Ehemann, Ehefrau oder irgendwas anderes zu schauen, mit ihm mich zu unterhalten, sondern auf dich zu hören. Verantwortung. Unsere Verantwortung. Das ist nicht etwas, wo wir sagen können, oh, da habe ich gar nichts damit zu tun. Das kommt alles von ganz alleine. Verantwortung. Verantwortung. Jesus zu folgen. Eine Verantwortung, die wir haben, folgt mir nach. In seine Fußstapfen sollen wir selber auch ihm folgen. Wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern wirkt für die Speise, die auch bis in die Ewigkeit hineinreicht. Das ewige Leben wirkt für das ewige Leben. In seine Fußstapfen auch sich zu befinden. Im 1. Petrusbrief wird es ja auch erwähnt und wird es genannt, dass wir also ihm folgen sollen in seine Fußstapfen. Jetzt frage ich euch, was für Fußstapfen hinterlässt der Herr Jesus Christus? Manchmal habe ich das ja schon gehört in den vergangenen Jahren, dass also Christe es auch gesagt habe, wenn ich ihn nur sehen könnte, so wie die Jünger ihn gesehen haben, wäre vieles leichter. Also wenn der Herr Jesus dann von Kapernaum aufgebrochen ist und dann vielleicht an einen anderen Ort gegangen ist, nach Bethsaida in die Richtung wieder zurückgekehrt ist, das konnte man sehen. Aber jetzt heute in diesen Fußstapfen zu gehen, ist das nicht etwas, also eigentlich Unmögliches? Ich weiß doch gar nicht, was der Herr Jesus will. Viele sagen das wirklich. Aber jetzt darf ich es mal so ehrlich mir gegenüber und euch gegenüber sagen, der Grund, warum wir es nicht wissen, ist, dass wir ihn und sein Leben und sein Werk nicht kennen, in der Weise, wie wir es kennen sollten. Sonst wüssten wir, wo er hingeht und was er will. Was will er heute? Will er heute etwas anderes von seinen Kindern, als dass sie ihn bezeuge und das Evangelium verkündige? Hat sich dieser Auftrag verändert, dass wir hinausgehen sollen und das Evangelium weitergeben sollen? Nein. Das ist schon mal ganz viel, wenn man das weiß. Da, wo ich bin, da, wo ich lebe, da, wo ich stehe, egal wie die Umstände sind und wenn ich dafür ins Gefängnis komme, wie der Paulus in Philippi, ich verkündige das Evangelium. Was kümmert mich Rom? Hat es einen Einfluss auf mein Leben, auf meine Berufung, auf meinen Auftrag? Werde ich meinen Auftrag ändern, nur weil Rom mir vielleicht sagt, also schau mal, das darfst du nicht machen, du bringst alle durcheinander? Hat der Paulus sich davon abhalten lassen? Hat der Petrus sich davon abhalten lassen? Hat der Jakobus oder Johannes sich davon abhalten lassen? Nein! Sollen wir uns davon abhalten lassen? Das ist doch gar nicht unser Thema, diese Politik. Wisst ihr, was unser Thema ist, unsere Verantwortung? Wisst ihr, wo der Herr Jesus Christus, auch wenn wir ihm begegnen, vielleicht auch uns seine Hand auf die Schulter legt und mit uns reden wird? Was ist denn deiner Mutter und deinem Vater und deine Kinder? Ich habe dich gerettet, dass du für sie ein Licht bist. Ich habe dich da hingestellt, dass du für sie betest. Theodor Christlieb, kennt ihr jetzt gar nicht, ist gar nicht schlimm, hat für seinen Sohn Alfred Christlieb gebetet. Und der Sohn hört ihn beten, wie er auf der Knie liegt und fleht für ihn. Das hat sein Herz bewegt. Das ist unsere Verantwortung. Unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, wo wir um uns herum haben, die uns Tag ein und Tag aus sehen. Das ist unsere Verantwortung. Wir haben mehrere Hände voll zu tun. Büchertisch, ihr habt es heute Morgen gehört, am kommenden Samstag. Das ist unsere Verantwortung, Zeltlager. Die Kinder nach dem Zeltlager weiter zu umbeten. Weiter an sie zu denken, weiter an die Eltern zu denken. Das ist unsere Verantwortung. Wenn ein Christ, ein Kind Gottes seine Verantwortung sieht, dann hat er im Grunde seinen Weg vor sich. Er muss sich nicht viele Gedanken machen. Das wird ihn sein ganzes Leben lang beschäftigen. Und wenn der Herr uns wirklich mal woanders hinführen will, wenn der Herr uns wirklich mal unser Leben, so wie jetzt gestern mit diesem Umzug, vom einen Ort zum anderen Ort bringen will, dann zeigt er uns das. Dann kommt es von ihm. Aber solange ich nicht vom Herrn her eine andere Platzorientierung bekommen habe, wie die er mir gegeben hat, ist mein Platz hier. Schließe mit einer kleinen Geschichte vom Hudson Taylor. Der China-Missionar, ihr kennt ihn wahrscheinlich vom Namen her, manche von euch kennen ihn sicherlich sehr gut sogar. China-Inlandmission, sein großes Anliegen. Missionare müssen ins Innere. Damals haben sie nur am Küstengebiet entlang missioniert. Und nun sagt er, nein, sie müssen ins Innere. China-Inlandmission. Und er hat Briefe nach England geschickt. Und nun kamen Missionare. Und wisst ihr, was war? Nun, diese Missionare waren nicht zufrieden. Es war ein beschwerliches Leben. Es hat sie sehr viel gekostet. Und dann kamen sie zu Hudson Taylor und sagten, wir wollen zurück nach England. Und da hat der Hatzentäler gesagt, wenn der Herr es war, der euch hierher gebracht hat, wie kommt ihr auf die Idee, dass ihr auf einmal wieder so zurückgehen könnt, ohne dass der Herr euch diesen Auftrag gibt? Verantwortung. Wir leben nicht umsonst da, wo wir leben, hier in Deutschland. Es ist kein Zufall, dass wir das alles erleben und mitmachen, was wir gerade erleben und mitmachen. Wir haben eine Bedeutung, wir haben eigentlich diese Bestimmung, Salz für die Erde zu sein. Du bist für diese Erde gedacht, für diese schwierige Erde. Du bist für diese schwierige Lebensumstände gedacht. Da möchte der Herr dich haben. Da sollst du dein Licht leuchten lassen. Tut es weh? Ja, es tut weh. Aber es darf auch weh tun. Bitte, lasst euch nicht erklären von irgendwelchen falschen Verkündigern, dass Nachfolge Christi nichts damit zu tun hat, dass man vielleicht Schmerzen haben kann. Oder dass eben Nachfolge Jesu nur feiern heißt. Und sich freue und gar keine Schwierigkeiten habe und gar nicht angefochten sein. Wie sehr war der Herr Jesus im Garten Gethsemane angefochten? Und wir wollen unseren Garten verlassen? Oh nein. Wir bleiben da, wo der Herr uns hingestellt hat und lasse unser Licht leuchten und nehme unsere Verantwortung wahr. Nun, das nächste Mal kann ich dann den zweiten und dritten Punkt hoffentlich auch mit Gottes Hilfe dann noch weitergeben. Aber heute soll es mal bei dem auch gewesen sein. Ich möchte am Schluss mit uns noch gemeinsam still werden und beten. O Herr, wir stellen uns unser Leben oft in einer Art vor, dass wir es einfach schön haben wollen. Das geht mir ganz besonders auch so. Ich möchte es eigentlich schön haben. Und wenn dann Dinge in unser Leben kommen, Herr, die nicht schön sind, dann sagen wir gleich, das gehört nicht zu unserem Leben dazu. Das darf nicht dazugehören. Vergib uns ja, dass wir so leidenscheu sind. Vergib uns ja, dass wir so wenig bereit sind, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Hilf uns, Herr, ganz neu unsere Verantwortung auch wahrzunehmen, zu wirken für die Ewigkeit und die Herrlichkeit, dass wir selber von ganzem Herzen an dich glauben und uns ganz an dein Werk festhalten und an deine Erlösung, aber dass wir auch anderen dies immer wieder vor Augen stellen, dass es das Allerwichtigste ist, dass es nichts Wichtigeres gibt, als versöhnt zu sein mit dem lebendigen Gott. O Herr, wir wollen dir danken dafür, dass du uns dazu gebrauchen willst und befehle uns jetzt auch in deine Hände. Amen.